Die Türkei hat vorgestern offiziell verkündet, aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Gewalt gegen Frauen auszusteigen. Polen arbeitet an einem Ausstieg. Welchen Einfluss haben denn diese Ausstiege aus dem Abkommen auf die Gewaltprävention einerseits in den konkreten Ländern, aber auch international?
Naja, oder wir können sagen, dass sich diese Entwicklung ja abzeichnet oder abgezeichnet hat. Also jetzt gerade in der Türkei, aber jetzt auch in Polen, wo letztes Jahr das Abtreibungsrecht nochmal stark verschärft wurde. Also dass wir ja europaweit und auch in Deutschland einen Backlash haben oder eine sehr starke und immer laut werdende antifeministische Strömung, sodass uns das natürlich sehr beunruhigt, also uns, die wir feministisch und parteilich für die Frauen arbeiten, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, dass das natürlich eine Vorreiterrolle hat, auch für nächste Länder nachzuziehen. Oder dann es sicherlich auch spannend wird, dass das jetzt, wie das in Deutschland diskutiert wird, weil wir auch hier wissen, dass hier im Zuge von Alles ist Genderwahn und sind nur die bösen Ausländer, die Frauen bedrohen oder gewalttätig sind. Es gibt dem natürlich noch mal mehr Futter.
Über die Situation in Deutschland würde ich gleich auch gerne noch mal sprechen, aber noch mal kurz jetzt bei dem Ausstieg. Was für Argumente werden denn genutzt von den Gegnern dieser Konvention, um so einen Ausstieg zu legitimieren?
Die Argumente sind die auch vorher schon angebracht werden, warum die Istanbul-Konvention eigentlich überhaupt erstmal gar nicht ratifiziert werden soll und somit dann auch geltendes Recht im Vertragsstaat werden soll. Also was wir ganz stark beobachten ist, dass sich dadurch das patriarchale Ordnungs- und Wertesystem, welche Rolle ein Mann hat, welche Rolle die Frau hat, dass das dadurch bedroht wird. Also dass Frauen dazu ermutigt werden, sich zu trennen, praktisch selbstbestimmt zu leben, sich für ihre Rechte einzusetzen. Und das passt natürlich dem Patriarchat nicht. Und jetzt auch hier in der Türkei, ich bin natürlich nicht so sehr drin, was jetzt die Argumente genau in der Türkei waren, aber auch da, was wir mitbekommen haben, einfach es darum geht, ja, dass Frauen dazu angeregt und bestärkt werden, sich zu trennen und dass das türkische Recht genug hergibt, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern und dass da nicht noch eine extra Konvention des Europarats braucht, sondern ja, die Türkei die Frauen vor Gewalt schützt. Und wir wissen von den Frauen oder von der Frauenbewegung aus der Türkei, da sind wir ja auch vernetzt über WAVE, Women Against Violence in Europe, da sind auch wir Teil davon und auch Kolleginnen aus der Türkei. Und wir wissen, dass sie schon seit vielen Jahren davon berichten, dass die Arbeit, die sie dort machen, immer schwieriger wird, finanziell, also der Finanzhahn zugedreht wird und auch ihnen praktisch eine große Ideologie unterstellt wird, Familien zu zerstören.
Jetzt angesichts dieses Austritts der Türkei aus der Konvention, aber auch des geplanten Austritts aus Polen, wie gefährdet sind denn bestimmte feministische Errungenschaften und auch ganz konkret der Schutz vor häuslicher Gewalt und auch vor Femiziden angesichts dieser antifeministischen Wellen, die es gerade so stattfinden?
Naja, ich würde schon sagen, dass was der Feminismus erreicht hat, um einfach eine Sensibilisierung die letzten Jahrzehnte zu erreichen, dass Frauen nicht Menschen zweiter Klasse sind und dass der Staat auch anerkennt, dass wir nach wie vor patriarchale Machtstrukturen haben, was ja auch die Istanbul-Konvention gerade nochmal bei ihrer Definition der Gewalt und auch Definition der Frau und Definition der häuslichen Gewalt erkennt die Istanbul-Konvention ganz klar an und somit auch alle Staaten, in denen geltendes Recht ist, die das ratifiziert haben, dass Frauen Gewalt erleben aufgrund ihres Geschlechts oder weil sie als Frau gelesen werden und dass der Staat nach wie vor Strukturen hat, die Frauen benachteiligen und das auch zu Gewalt führt. Also das erkennt die Istanbul-Konvention. Also es ist eine sehr, sehr kluge Definition der Gewalt und auch eine sehr feministische Definition der Gewalt. Und in dem Moment, wo die Staaten da wieder austreten, sieht das einfach auch, also diese Errungenschaft, diese feministische Definitionsmacht zur Entstehung von Gewalt damit auch zunichte gemacht wird.
Jetzt hast du vorhin ja schon angesprochen, dass es auch in Deutschland große und auch wirkungsmächtige antifeministische Strömungen gibt. Trotzdem hat ja Deutschland die Istanbul-Konvention unterschrieben. Wie wird sie denn hier umgesetzt?
Also das ist ein spannender Punkt, mit dem sich die NGOs, die zum Thema Gewalt gegen Frauen arbeiten, seit Inkrafttreten der Istanbul-Konvention in Deutschland Februar 2018 sehr intensiv beschäftigen. Und wir haben in Deutschland nach wie vor viele Lücken und viele Defizite. Da ist es so, dass die Istanbul-Konvention praktisch das besagt oder auf die Themen hinweist, die wir zu diesem Thema arbeiten, auch schon seit Jahrzehnten benennen, was es braucht. Von daher haben wir mit der Istanbul-Konvention erstmal nochmal ein ganz anderes Regelwerk oder auch nochmal einen ganz anderen Hebel, wo wir ansetzen können, eben weil die Istanbul-Konvention theoretisch, sage ich mal, geltendes Recht in Deutschland ist. Es ist aber so, dass wir in Deutschland, dass nach wie vor nicht alle Frauen und Mädchen vor allen Formen von Gewalt geschützt werden, dass nicht alle Frauen und Mädchen einen niedrigschwelligen und unkomplizierten Zugang zu Schutz und Unterstützung haben. Das liegt auch an der schlechten finanziellen Ausstattung von Frauenhäusern, von Beratungsstellen. Wir haben keine Gesamtstrategie in Deutschland für die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Die Istanbul-Konvention gibt vor, dass es eine Gesamtstrategie geben muss, wo auch alle Ressorts, alle Ministerien zusammenarbeiten müssen. Das kann nicht nur das Familienministerium oder das Frauenministerium dafür verantwortlich sein, dass das so die Nische ist, sondern auch Innenministerium, Arbeitsministerium, Justizministerium, also alle Ministerien müssen eigentlich zusammenarbeiten und Regelungen und Vorschriften erarbeiten oder Gesetze, die erlassen werden, damit das Thema Gewalt gegen Frauen nachhaltig und vor allem ganzheitlich angegangen werden kann. Wir haben in Deutschland keine Koordinierungsstelle zum Thema Gewalt gegen Frauen, also eine bundesweite Koordinierungsstelle, die alle Maßnahmen festlegt, Ziele festlegt, Zeitschienen festlegt. Das ist alles nach wie vor nicht vorhanden.
Wenn man das vielleicht ein bisschen runterbricht, was für konkrete Maßnahmen bräuchte es, um auch hier in Deutschland diese Konvention konsequent umzusetzen und auch letztendlich einen Schutz vor Gewalt zu gewährleisten?
Also da fange ich erstmal mit unserem Thema, als Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser. Das ist natürlich unser Kernthema. Es braucht mehr Frauenhausplätze. Es braucht vor allem mehr barrierefreie Frauenhausplätze auch. Es braucht eine komplett andere Finanzierung der Frauenhäuser, also eine bundeseinheitliche und einzelfallunabhängige Finanzierung. Wir brauchen mehr Personal in den Beratungsstellen. Also erstmal da, also ganz konkret, also weil wir ja schon, das Thema Gewalt gegen Frauen wird in Deutschland diskutiert und es ist auch gut so und es wird auch weit oben mittlerweile diskutiert und die Frauen werden empowert, dass sie sich trennen sollen, aber sie stoßen natürlich auf Frauenhäuser und auf Beratungsstellen, die chronisch unterfinanziert sind und den Frauen, die ermutigt werden, sich zu trennen, praktisch gar nicht den Platz den Schutz und die Unterstützung geben, die sie bräuchten. Also das ist jetzt erstmal so für uns ein ganz vordergründiges Thema. Und was ich denke, was noch ganz wichtig ist, ist ja, dass die Bundesregierung einen Vorbehalt hat gegen den Artikel 59 der Istanbul-Konvention, also der besagt, dass die Frauen nach der Trennung von der Ehe unabhängigen Aufenthaltstitel bekommen, weil wir haben ja die Ehebestandszeit. Ich muss 3 Jahre sozusagen in der Ehe und auch in der gewalttätigen Ehe aushalten, um einen eigenen Aufenthaltstitel zu kriegen. Darauf hat die Bundesregierung einen Vorbehalt eingelegt. Also sprich, der sogenannte Joker, den jede Vertragspartei einlegen kann bei Unterzeichnung der Istanbul-Konvention. Und der ist, es wundert nichts, in Deutschland bei dem Migration- und Asylrecht gesetzt. Also von daher haben wir auch hier ein Zweiklassenschutzsystem, also Frauen dem Zugang zu Schutz.
Wie gehen denn die Behörden mit häuslicher Gewalt um? Wie erlebst du da als Teil von den Frauenhäusern den Umgang der Behörden, sei es jetzt die Justiz oder auch die Polizei, bei möglichen Gewalttaten?
sehr unterschiedlich. Also wir haben lokal, also mittlerweile bundesweit, ja an vielen Orten oder in vielen, den ganzen größeren Städten, sogenannte runde Tische, also runde Tischgewalt gegen Frauen oder runde Tischpartnerschaftsgewalt oder wie sie denn alle heißen, weil wir wissen, dass der Schutz von den Frauen auch nur interdisziplinär gut funktionieren kann. Also wenn alle, die mit der Frau zu tun haben, da auch an einem Strang ziehen. Und es gibt gute Erfahrungen und gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Es gibt aber auch Orte, wo es nicht gut funktioniert. Es gibt gute Erfahrungen mit der Ausländerbehörde an manchen Orten, die dann Härtefallregelungen akzeptieren, also dass die Frau sich vor der Ehebestandszeit trifft. Es gibt schlechte. Es gibt sehr sensible Jugendämter, die anerkennen, dass Gewalt gegen Frauen eine Kindeswohlgefährdung auch für das Kind ist und das Kind eben nicht nur Zeugin des Gesehenen ist, sondern es einfach auch miterlebt. Und es gibt Jugendämter, die da trotzdem sagen, Umgang mit dem Vater, egal was vorher war. Also das ist sehr unterschiedlich und auch das ist auch das besagt die Istanbul-Konvention. Es geht nur, wenn die NGOs, also sprich Frauenhäuser, Beratungsstellen und alle am Verfahren Beteiligten oder alle, die mit dem Thema zu tun haben, zusammenarbeiten. Das ist gerade nochmal durch das Gewaltschutzgesetz in Deutschland, was es seit 2002 gibt, ist da nochmal ganz viel passiert, auch in der behördlichen Zusammenarbeit. Aber das ist einfach sehr unterschiedlich. Also da müssen wir als die Praktikerinnen vor Ort einfach nach wie vor intensiv dranbleiben. Also das passiert nicht automatisch. Dann wechselt irgendjemand in der Behörde, es kommt eine neue Vorsitzende und dann kann man manchmal oder muss man leider manchmal auch wieder von vorne anfangen.
Okay, das klingt so, als würde da noch ganz viel Arbeit warten. Vielleicht als abschließende Frage, mit Blick jetzt auf den Ausstieg der Türkei, glaubst du, das kann oder wird irgendeine Form von Einfluss haben auf die Arbeit hier in Deutschland?
Ich glaube, dass es insofern einen Einfluss auf die Arbeit hier hat, dass das Thema Istanbul-Konvention hier jetzt auch nochmal diskutiert wird. Also wir haben ja letzte Woche den Alternativbericht zur Istanbul-Konvention veröffentlicht, also die NGOs, an denen wir jetzt ein Jahr lang gearbeitet haben, wo wir darauf hinweisen, was hier einfach alles nicht läuft. Also das ist ein 200-seitiger Katalog mit Empfehlungen. Und was wir jetzt merken, dass diese Veröffentlichung des Alternativberichts hat nicht so viel Presse produziert, sage ich mal, wie jetzt der Ausstieg der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Und wir das jetzt eigentlich gut finden, auch darauf hinzuweisen, ja, die Türkei ist ausgestiegen, Ungarn und Polen diskutieren das, aber wir müssen auch hier in Deutschland gucken. Wir haben einen Haufen Lücken, wir haben einen Haufen Defizite und das ist einfach nochmal zu einer Sensibilisierung für das Thema sorgt und einfach auch nochmal nach innen zu gucken sozusagen. Und ich denke, das sollten wir auch nutzen, nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern auch zu gucken, was bedeutet es für uns hier eigentlich wieder und wie müssen wir die antifeministischen Strömungen, die hier aufkommen und es wieder erstarken von patriarchaler Politik, wie können wir das, also da müssen wir müssen da auch vorsichtig sein und wir müssen auch aufpassen und ich denke, das ist jetzt die Chance nochmal.